Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier wieder in der Leibestraße versammelt. Wir haben große Termine vor uns. Wir haben Ostern am 1. April, ist die Rosenheimer Leibspeise 10 Jahre tätig. Der Verein ist 10 Jahre tätig. Und meine Arbeit in dem Sozialdienst, die ist schon 22 Jahre her. Aber das ist nicht das Thema. Aber das wird uns in den nächsten Tagen beschäftigen. Aber es gibt etwas viel, viel Wichtigeres, was heute an diesem Sonntag da ist. Und meine Vorsprecher heute, die haben im Lobpreis und im Wort zum Opfer von Psalmen geredet. Und ich werde heute über den Psalmsonntag reden. Ja, das ist natürlich der Palmsonntag, ist doch ganz klar. Ja, Palmsonntag. Palmsonntag ist der Beginn einer ganz wichtigen Sache. Es ist der Beginn der Karwoche. Und wenn wir einfach mal überlegen, was in den Evangelien, schaut euch mal, ich kann das nicht alles bringen, die ganzen Bibelverse, das würde zu viel werden, aber schaut euch mal in den Evangelien an, wenn ihr das Thema Jesus Einzug nach Jerusalem lest und was dann bis Karfreitag passiert ist. Das ist gigantisch. Der Jesus, der hat nicht aufgegeben, der hat noch geheilt, der hat noch gelehrt, der hat seine Jünger zurechtgewiesen, der hat Erläuterungen gegeben, der hat ihnen erklärt, wie es weitergeht, und dabei hat er das Schwerste vor sich, was überhaupt da ist. Und wir hatten gestern Essen am Samstag mit über 60 Leuten, und da habe ich auch ein Wort gebracht, was ich jetzt untermale, damit es erklärt wird. Ich hatte vor einiger Zeit über Josua gesprochen, wir hatten auch über Jericho gesprochen. Und als Gott zu Josua sagt, pass mal auf, lauft mal 6-mal rum, am 7. Tag läuft er auch rum und schreit, dann hätte der Josua sagen können, ja, leichte Übung, das habe ich schon 100-mal gemacht, gar kein Problem, das kenne ich, das klappt in jedem Fall. Gell? Der hat genauso dagestanden, hat gesagt, boah. Und so stehen wir auch manchmal da vor neuen Sachen. Und so steht auch Jesus da. Jesus ist auch, sagt er, ja Vater, kenne ich ja, ich bin schon 3-mal gekreuzigt worden, überhaupt kein Thema, du holst mich da ja wieder raus und Ostern bin ich wieder da. Der hat genau so wie alle anderen davor gestanden und zum Garten von Gethsemane kommen wir nachher noch. Und wenn wir das, so gigantisch, dass Jesus das durchgezogen hat, überlegt das mal. Wir hätten vielleicht gekniffen, im letzten Moment gesagt, oh doch nicht oder was. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber der Sohn Gottes wird Mensch und ist auf Erden und zieht es durch. Weil er an dich und dich, zeig mal aus unser Aufnahmegerät gedacht hat. Du bist auch dabei, der jetzt das übers Internet hört oder über unsere Drehmargemeinde. Ich möchte einfach zum Anfang, dass die Conny uns den Lukas 19, 28 bis 40 vorliest.
Welche bitte?
Hast du deine Liste nicht? Die ist da. Habe ich dir die nicht gegeben?
Doch, aber du hast es anders gemacht.
Lukas 19, 41.
Ja, das ist richtig. Habe ich schon besprochen. Ja, der Psalmsonntag. Das ist ja schon Palmsonntag. Jetzt habe ich es auch. Lesen wir mal den Lukas 19, Vers 41.
Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht.
Weiter noch.
Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast.
Ja. Das ist der erste Gedanke, der Jesus aufkommt, als er in Jerusalem einzieht. Er sieht die Stadt und er kommt als König in die Stadt und er kommt auf einem Esel. Und das passt schon mal nicht zusammen. Der König zieht auf dem, wie heißt denn diese Schimmel, die da in der spanischen Hochscheid, Lipiziana, ja, und irgend sowas, was herzeigt. Und er kommt auf einem Esel her und trotzdem erkennen die Leute ihn und brechen in Jubel aus. Und sie legen die Kleider auf die Straße, das hat man damals so gemacht, als Ehrerbietung, und sie haben Palmzweige in der Hand. Und die Palmzweige waren auch nur dafür da, dass der König damit ja, gepriesen wird, angebetet wird, will ich nicht sagen. Aber hier bei Jesus war es mehr als das, weil sie erkannt haben, das ist was ganz Besonderes. Aber sie haben nicht begriffen, warum er in die Stadt zieht. Sie haben gedacht, er setzt sich anstatt der dortigen römischen Könige, er befreit sie von der römischen Besatzungsmacht und weist auch die Pharisäer zurecht. Und all das haben sie nicht begriffen. Und all das ist uns heute klar. Ist es uns wirklich klar? Wir müssen mit der Karwoche auch immer wieder neu umgehen und immer wieder sehen, dass wir sie richtig verstehen. In der Zeit, wo Jesus dann in der Stadt war, lehrte er und spricht in vielen Gleichnissen, wenn er die nochmal liest. Die sind alle da. Und er spricht auch weiter in Gleichnissen und warnt auch gleichzeitig. Denn wenn wir diese Verse für Jerusalem sehen, ist es eine Warnung. Da ist der Wächter, über den wir vorige Woche gesprochen haben. Und er spricht nochmal in Lukas 21, 5 und 6 davon, dass kein Stein auf den anderen bleiben wird vom Tempel. Wir wissen, in 70 ist er zerstört worden, 70 nach Christus. Aber er spricht auch eine Warnung für weiter, was Conny vorhin vorgelesen hat, weiter für Jerusalem aus, dass sie von Feinden umringt wird. Und er bringt damit auch ganz klar die Endzeit und auch das Ende der Welt, das neue Jerusalem. Das ist alles da drin, bloß das erkennen wir noch nicht. Und wir haben heute die Möglichkeit der Erkenntnis durch den Heiligen Geist, der natürlich Pfingsten ausgegossen wurde. Aber stellt euch mal die Jünger vor, die stehen da so, was ist das alles, was erzählt er da, wovon redet er? Gell? Und deshalb ist diese Woche, die vollgepfropft ist, sage ich mal, die ist so, so wichtig auch für uns, dass wir sie, manchmal pickt man so Sachen raus und macht es zum Thema, aber ich finde, die ganze Woche ist mal zu betrachten, wie ich sag mal, wir haben gestern, wir kaufen immer oder bekommen immer Sirup in so einen Flaschen und dann steht da, es gibt nachher das Siebenfache. Ich finde, die Karwoche ist so eine Essenz, so ein Sirup, wo alles reingepresst wurde, was eigentlich für uns wichtig ist. Stimmt ihr mir dazu? Mhm. Ja? Da kommt alles auf einmal raus und deshalb ist das heute kein, ich könnte bis heute Abend darüber sprechen, wenn ich alles, jeden Gedanken auffassen würde. Das ist einfach die Essenz, die heute kommt, über die ihr nachdenkt. Und ich hatte gesagt, wir machen zwei Dinge. Das eine ist schon passiert, indem ich euch vorhin die Hände aufgelegt habe. Aber die zweite Sache ist, wenn wir die Aufnahme dann fertig haben, dann werde ich mal in die Runde fragen, ob ihr noch Gedanken zu dieser Karwoche selbst habt. Fragt euch mal, was kann ich selbst noch an Fragen oder an Gedankengut zu dieser Karwoche beitragen? Ist ja keine große Schularbeit in dem Sinne. Aber versuchen wir mal gemeinsam das zu erarbeiten dann. Also, es bleibt kein Stein aufeinander. Und die Vorzeichen für das Ende gibt er Ihnen auch. Das ist auch noch, die Endzeitpredigt ist ja auch damit drin. Und da steht es, und das müssen wir uns auch heute immer wieder sagen, wenn wir uns umschauen, jetzt wieder Moskau oder vorher 7. Oktober, das sind alles so Dinge, die uns eigentlich erschlagen müssten. Und Jesus sagt ganz klar dazu, was steht? Diese Dinge müssen geschehen. Und wenn diese Dinge geschehen, wissen wir, etwas, was die Welt überhaupt nicht begreift, dass wir auf die Entrückung zugehen. Und das Thema, das werde ich in den nächsten Predigten aufgreifen, dass wir einfach uns da mal mit befassen und dass wir das auch dass wir jedenfalls wissen, was ist. Versuch mal auf der Straße jemanden anzusprechen, weißt du, was Entrückung ist? Bestenfalls kriegst du ein blaues Auge, gell? Aber verstehen werden die das nicht, weil die das gar nicht wahrhaben wollen, weil sie es gar nicht, weil sie Jesus nicht haben, sie haben den Heiligen Geist nicht, sie haben keine Erkenntnis, die können das überhaupt nicht umsetzen. Es ist aber wichtig, dass sie es wissen, denn dass sie noch selbst auch Veränderung in ihrem eigenen Leben bringen können, indem sie Jesus annehmen. Also Entrückung wird noch das Thema sein. Dann spricht er etwas an, was eigentlich ganz klar ist, was die hätten schon merken müssen, die Verfolgung der Jünger. Die Verfolgung der Jünger, das waren die, die um ihn rum waren. Die 11 werden verfolgt, denn der 12. ist ja nicht mehr da. Gut, der 12. wird ersetzt, also sind es wieder 12. Das ist auch klar, wenn wir Apostelgeschichte kennen, dann wissen wir, dass der 12. Jünger, der Judas Ischariot, wird ersetzt werden. Also sind es wieder 12. Und diese Jünger, die werden Verfolgung erleben. Und die Warnung, die dann auch kommt, Petrus wird ihn verraten, sagt er ihm auf den Kopf zu, sagt der Herr, ich doch nicht. Okay. Petrus?
Wird ihn verleugnen.
Und der mit mir, ja, das Brot eintaucht, der wird mich verraten, ja. Das ist der Judas Ischariot. Und alle fragen sich, wer wird das tun? Wir wissen es heute, wir können es nachlesen. Ne? Und immer wieder kommt Jerusalem rein. Und wenn wir es heute lesen, dann können wir es immer noch nicht wissen. Und wenn wir dann noch darauf zukommen, dass wir es verstehen sollen, dann ist da immer noch eine ganz große Entfernung, dass wir das Ganze auch verinnerlichen. Und wir blicken ja schon weiter. Und das Thema ist, wenn wir die Karwoche nehmen, wir hören mit Gründonnerstag auf heute, Karfreitag geht es weiter, wir werden die Karfreitagsworte wieder lesen und werden die auch im Internet senden. Aber für viele, und schaut doch mal die Kirchen an, Jesus hängt am Kreuz. Du siehst Kruzifixe. Unser Kreuz ist leer. Warum ist es leer? Weil Jesus auferstanden ist. Und er ist tatsächlich auferstanden. Nicht nur, weil es da steht, ist er tatsächlich passiert. Warum wollte man das vertuschen? Weil das die Welt verändert. Das ist das, Allumfassende, was Jesus, was Gott mit Jesus macht, mit seinem Sohn. Und das ist das, worauf es zielt. Aber Jesus musste erst durch diese schwierige Zeit gehen. Wenn wir jetzt auf den Donnerstag kommen, einfach zum grünen Donnerstag, dann war es eigentlich der Tag, wo das Passafest gefeiert wurde. Passafest ist der Auszug der Juden aus Ägypten, der Israelis aus Ägypten, die nicht mal mehr das Brot säuern konnten. Deshalb ist das auch das Fest der ungesäuerten Brote. Und diese Vorbereitungen sollten getroffen werden. Und da sagt Jesus ganz klar, dass Judas, dass einer, sagt er, ihn verraten wird. Und alle fragen sich natürlich. Zwei Dinge passieren noch, die sind auch ganz gigantisch. Jesus schickt seine Leute los und sagt, pass auf, ihr werdet da und dahin gehen, da findet ihr einen Esel füllen. Da hat noch niemand drauf gesessen und das müsst ihr bringen. Das gibt er einfach her. Und die gehen dahin und sagen, ja, warum willst du das haben? Ja, der Herr hat es gesagt, ja, bitte hier. Und so ist das Zweite auch, dass sie in das Obergemach geführt werden, wo Polster am Boden lagen, denn man lag damals zu Tisch. Man saß nicht zu Tisch, man lag zu Tisch. Und dieses Obergemach, das kennen wir ja auch, das ist auch das, was Pfingsten eine wichtige Rolle spielt, weil Jesus sie da hinhaben wollte. Hier in diesem Obergemach wird auch wieder jemand vorgeschickt, der genau das vorfindet, was Jesus sagt. Er war vorher noch nicht da. Und der bucht sozusagen diesen Raum für das Passafest. Dieses Passafest ist das Letzte, was Jesus als Mensch auf den Erden mit seinen Jüngern feiert. Und das ist ganz wichtig. Und die Schrift muss erfüllt werden. Und Jesus sagt da etwas ganz Besonderes. Er zitiert sich selbst und das mussten die Jünger schlucken. Er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Überleg mal, was die Jünger sich da wohl dabei gedacht haben, als er ihnen das gesagt hat. Also es waren wirklich dicke Brocken, die Jünger schlucken mussten und verstehen mussten. Und die haben, wenn wir Johannes 14 lesen, erschreckt nicht, heißt es im Johannes 14. Also Jesus hat ganz klar auch gemerkt, das schreibt der Johannes ja auf, dass mit dem Ganzen ein Erschrecken über die neue Zeit zu ihnen kommen konnte. Und sie sollen eben nicht erschrecken. Und der Johannes 14 ist ja ein ganz wichtiger Vers, der auch uns beschreibt dann hinterher, wie Jesus der Weg zum Vater ist. Und das alles sind natürlich Dinge, die hier damals nicht begriffen worden sind und die wir heute auch erläutert finden in der Bibel, durch Predigten vielleicht verstehen können, aber es ist immer noch auch ein großes Defizit da, wie das alles weitergehen wird. Und das Rechnen zu den Gottlosen ist ja klar. Jesus musste unsere Sünden tragen und insofern hat er da etwas getan, was der Vater nicht anschauen kann. Sünde kann der Vater nicht anschauen. Der Vater hat sich sozusagen abgewendet von Jesus, von seinem eigenen Sohn, von seiner eigenen Gottheit. Überleg das mal, was das bedeutet. Und das erkennt Jesus. Und deshalb hat er ja auch gesagt, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Der Kelch war nicht, dass er genagelt wird und geschlagen wird und angespuckt worden ist, sondern dass er die Sünden der Welt trägt und der Vater ihn nicht mehr anschaut. Und wenn wir Psalm 22 lesen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sagt David vorausschauend schon, Jesus sagt das am Kreuz auch oder in der Zeit. Und das ist etwas, wo wir auch Jesus verstehen müssen. Er hat genauso gelitten, wie wir Menschen leiden. Er hat es auf sich genommen und hat es durchgezogen. Und dafür können wir ihm unendlich dankbar sein. Der Eingangsvers ist ein bisschen verunglückt, aber den letzten Vers, den ich habe, bevor ich noch etwas, ja, ich will es vielleicht vorschieben, dann lassen wir den letzten Vers mit dem Ölberg, der ja unmittelbar vor der Gefangennahme Jesus steht. Lass uns doch mal überlegen, wie für die Welt dieses Ereignis wichtig ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass unser Baumuster für jeden Menschen schon vor Erschaffung der Welt von Gott festgelegt ist. Der kannte mich schon vor Erschaffung der Welt. Wie viele Millionen Jahre ist das her? Ich habe keine Ahnung. Kann ich noch nicht nachrechnen. Und wenn wir dann sehen, ist die ganze Zeit des Alten Testaments oder schon vorher, ja gut, wenn du 1. Moses 1 nimmst, nicht, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann haben wir bis zum Kreuz eine lange Zeit. Und ab da haben wir 33 Jahre schon gehabt. Jesus, die Kreuzigung geschieht ja 33 nach Christus. Nicht? Denn, ja, ungefähr, ja, kann man sagen. Denn 30 Jahre hat Jesus sich vorbereitet und 3 Jahre hat er gewirkt. Also ungefähr, denn die neue Zeitrechnung ist mit Weihnachten begonnen, mit seiner Geburt. Da ist es nach Christus. Wenn wir dann rechnen, ist es 33 Jahre. Und überleg mal, 70 ist der Tempel zerstört worden. Das war auch nicht mehr viel Zeit. Da sind schon mächtige Dinge im Umbruch gewesen. Und wenn wir dann vom Kreuz bis heute schauen, ist die Zeit recht kurz. Aber sie ist unwahrscheinlich bemerkenswert. Es ist eine ganz wichtige Zeit, in der wir leben, weil die entscheidend ist für das Weltgeschehen. Und da ist Israel maßgeblich beteiligt und wir letztlich auch. Wie wir damit umgehen, wie unsere Nation damit umgeht, ist entscheidend. Und wie wir letztlich als Nation auch überleben werden. Deshalb ist immer so, ich wiederhole das mal vom letzten Sonntag, die Wächter sind wichtig, lass uns wach sein. Und das ist ja das, was wir auch am Ölberg hören, die sind eingeschlafen. Die sind nicht wach gewesen, die sind vor Kummer eingeschlafen, heißt es im Wort. Okay? Und Conny, lies mal zuletzt nochmal die letzte Nacht am Ölberg in Lukas 22, 39 bis 46.
Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen, etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.
Ja, wir sollen nicht in Versuchung geraten, das sagt Jesus auch heute zu uns. Und wir sollen letztlich auch ihre Lehren erkennen. Wir sollen die Geistunterscheidung haben. Wir sollen wachsam sein, dass wir nicht zu allem Ja und Amen sagen, dass wir wirklich aufpassen, wohin unser Weg geht und wohin Jesus uns haben will. Denke nochmal wieder an den Epheser 2, Vers 10. Das hängt alles zusammen. Und das ist deshalb in dieser Zeit, in der wir leben, die kurz ist, denk mal, die prophetische Zeit, die auf die Kreuzigung hingewiesen hat. David hat die Kreuzigung prophezeit in seinen Psalmen. Und zu der Zeit gab es gar keine Römer und keine Kreuzigung. Die Todesart war damals überhaupt noch nicht bekannt. Und sie wurde schon von David vorausschauend weisgesagt. Und heute leben wir in dieser Zeit, wo wir mit dem Kreuz leben. Das Kreuz ist unser Zeichen, das Kreuz ist wichtig. Die Verbindung an dem langen Schenkel vom Himmel zur Erde und die kurze für unsere Erde, für unsere Zeit hier. Das ist auch ein wichtiges Zeichen. In der Schweiz haben sie das Kreuz gleich, und das haben sie, wollen sie jetzt wieder ändern, dass sie den Balken nach unten ziehen. Sind Bemühungen dran, ob es gelingt, weiß man nicht. Aber die haben erkannt, dass es wichtig ist, dass wir diese Verbindung zum Himmel haben. Und wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ja auch eine Sache, die wir immer beten. Wir wollen den Himmel auf die Erde ziehen und dann ist kein Platz für Mangel, für Krankheit, für irgendwelche Schwierigkeiten, für Sorgen, für Leid, für nichts mehr da. Ich habe etwas mitgebracht, das ich euch geben werde. Das habe ich im neuesten Mitternachtsruf gekriegt. Freddy Peter ist einer, den wir sehr gerne lesen. Wir haben ihn auch schon getroffen, hatte ich schon erzählt. Und wir haben auch mit ihm persönlichen Kontakt. Und in dem Heft, was die letzten zwei Tage, ich glaube Freitag ist gekommen oder Samstag sogar erst, spricht er über unendlichen Trost, über den Trost, der wirklich tröstet, wie ihn der Herr Jesus in seiner Abschiedsrede seinen Jüngern gegeben hat. Das ist etwas, was ich euch, jeder Einzelne bekommt ein Exemplar, ich gebe es euch mit, Richard hat es sowieso. Und ich lese einfach mal, das sind so ein paar Highlights, die sind hier an der Seite aufgedruckt. Und ich bringe euch einfach mal diese Highlights, diese Zusammenfassung. Das ist das, was im ersten Highlight, was die Jünger sagen, wie sollen wir denn jetzt leben? Fragezeichen. Jesus wird nicht mehr da sein, das hat er ihnen ja angekündigt. Und wo finden wir Orientierung? Doppelpunkt. Das ist das alles. Das ist das Neue und das Alte Testament. Die Orientierung finden wir in der Bibel. Das Zweite. Christen sind die einzigen Menschen, die in einer unruhigen Welt ruhig sein dürfen und können. Wow. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir können in dieser gerüttelten, geschüttelten Welt ganz relaxed und zurücklegen. Schwierig, gell? Aber es geht. Das Dritte. Der einzige Weg zur Überwindung von Schrecken und Ungewissheit heißt Glauben, Ausrufungszeichen. Wir sollen glauben, nicht irgendwie an irgendwas, nein, glauben an den ewigen Gott. Amen. Während die großen Städte heute immer wieder als lebensbedrohlich, sozial kalt und anonym erlebt werden, schafft Gott mit dem neuen Jerusalem das genaue Gegenteil. Merkt ihr was? Da sind wir schon wieder in der Endzeitrede, was ja auch in der Karwoche von Jesus mit angesprochen wird. Ich habe noch ein Highlight, was im Artikel kommt. Nur durch Jesus gibt uns Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist eine Auszeichnung, die können wir uns hier anstecken. Wir sind Gottes Hausgenossen. Epheser 2,19 könnt ihr nachlesen. Wenn du Gottes Kind bist, vertraue dich ihm an. Was auch immer dich bedrückt und bedroht, harre aus, halte aus. Leichter gesagt als getan. Wenn du in Schwierigkeiten bist, ist es manchmal nicht ganz einfach. Aber ich finde, das ist sehr ermutigend und ich gebe jedem diesen Artikel mit und ich werde auch im Internet, wer diesen Artikel haben möchte, kann mich anschreiben, ansprechen, anrufen. Ich werde ihn zuschicken und für Leute, die heute nicht hier sind aus unserer Gemeinde, werde ich ihn zuschicken und die, die Internet haben, da werde ich ihn als angehängte Datei auch mit zu diesem Predigttext schicken. Das dazu. Ja, Herr, ich möchte im Anschluss dir danken für das, was du am Kreuz für uns erlitten hast, was du erduldet hast vorher, was du bewirkt hast, auch unter den Menschheit damals, und dass du uns dein Wort gegeben hast. Und du bist das Wort, das wissen wir, und die Wahrheit und das Leben. Und das ist das, was wir durch dich haben, wenn wir dir anhangen und wir harren aus, wir halten aus, wie wir eben gesagt haben, indem wir durchhalten, uns nicht irreführen lassen, uns nicht von irgendwelchen negativen Dingen beeinflussen lassen, sodass wir am Ende sagen können, danke Herr, hier sind wir, wir wollen mit dir aufsteigen in den Himmel. Halleluja. Amen.